machen heutzutage. Man kann so viele Freizeitbeschäftigungen nachgehen und ich hoffe, dass Sie heute Abend was mitnehmen können. Neue Perspektiven, neue Gedanken. Wir haben schon ein bisschen in der Einleitung gehört, Gott kann viel verändern. Gott kann auch eine Sichtweise verändern. Und das hat er bei mir vor rund 9 Jahren gemacht. Sage ich vielleicht zum Ende des Vortrags noch was dazu. Und aus dieser neuen Perspektive heraus entstehen auch all meine Vorträge. Das Thema droht uns ein Klimakollaps mit Fragezeichen. Nun, der Vortrag ist wie immer in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal die Frage, haben wir einen planetaren Notfall? So wird es uns ja in den Medien, insbesondere von den Politikern, geschildert. Dann die Frage, nehmen die extremen Wetterereignisse zu? Ist es so? Ist der Mensch verantwortlich für den Temperaturanstieg? Ich meine, dass der Temperaturanstieg da ist, das kann man messen. Die Frage ist nur, wer ist daran schuld? Ist es der Mensch? Funktionieren die Klimamodelle? Es gibt ja diese Modelle, die der Weltklimarat insbesondere erstellt. Die Frage ist, funktionieren diese Modelle? Dann die Frage, ob Kohlendioxid, also dieses Treibhausgas, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, schädlich ist. Und natürlich die Frage dann, warum Klimapolitik? Dann ist Gaia, also Gaia ist im Prinzip Mutter Erde, in Gefahr. Dann die biblische Perspektive und zum Schluss, welche Katastrophe droht wirklich? Wie gesagt, umfangreiches Programm, aber es gibt in der Mitte ungefähr eine Pause und in der Pause können Sie sich dann nicht nur stärken, sondern Sie können sich auch am DVD-Tisch und natürlich auch hinterher bedienen. Die DVDs sind kostenlos. Ich bin der Meinung, das Evangelium sollte genauso wie meine DVDs kostenlos weitergegeben werden. Genau. Gut, zunächst einmal die Frage, haben wir einen planetaren Notfall? Hier gibt es eine ganze Reihe von Politikern, die sich dazu geäußert haben. Hier zum Beispiel der Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister. Die globale Erwärmung ist mittlerweile für die Welt ein zu ernstes Thema geworden, um es zu ignorieren oder darüber geteilter Meinung zu sein. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin. Der Klimawandel beschleunigt sich. Er bedroht unser Wohlergehen, unsere Sicherheit und unsere wirtschaftliche Entwicklung. Er wird zu unkontrollierbaren Risiken und dramatischen Schäden führen, wenn wir keine entschlossenen Gegenmaßnahmen ergreifen. Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär. Die globale Erwärmung muss als eine Bedrohung der Wirtschaft und, interessant, globalen Sicherheit betrachtet werden. Er sieht es auch als Sicherheitsrisiko. Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident, ich will heute über etwas sprechen, was ich für einen planetaren Notfall halte. Eine Krise, die das Überleben unserer Zivilisation und die Bewohnbarkeit der Erde bedroht. Die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn die große Mehrheit der Wissenschaftler recht hat, dann haben wir gerade 10 Jahre Zeit, um eine große Katastrophe abzuwenden, die das Klimasystem unseres gesamten Planeten in eine Abwärtsspirale von Zerstörungen epischen Ausmaßes stürzen könnte. Eine Abwärtsspirale, die extreme Wettersituationen, Überschwemmungen, Dürren, Epidemien und tödliche Hitzewellen mit sich bringt, jenseits dessen, was wir jemals erlebt haben. Eine Katastrophe, die wir selber verursacht haben. Und Barack Obama, ehemaliger US-Präsident, zunehmend gefährlichere Witterungsverhältnisse und verheerende Stürme setzen der lang andauernden Debatte darüber, ob der Klimawandel real ist, ein abruptes Ende. Nicht nur ist sie real, sie ist bereits da. Die von Menschen verursachte Naturkatastrophe. Also wenn man das so hört, dann würde man eigentlich denken, die Katastrophe steht unmittelbar bevor. Und von was reden die Politiker hier? Zum einen einmal, sie reden von gigantischen Wirbelstürmen, sogenannten Hurricanes. Diese Hurricanes haben Fortbewegungsgeschwindigkeiten von im Schnitt so 50 km/h bewegen sich die vorwärts. Aber die Windgeschwindigkeiten sind deutlich höher. Die reichen typisch von 100 bis zu 250 km/h. Und man hat maximal sogar schon 300 km/h gemessen. Die haben eine Größe von ungefähr 100, aber bis maximal 2000 Kilometer Durchmesser. und treten in den Tropen auf, das heißt also links und rechts vom Äquator, und entstehen durch warme, feuchte Luft, die dort aufsteigt. Nun, die Lebensdauer eines solchen Hurrikans beträgt typischerweise einige Wochen, aber wenn der in Landnähe kommt, so wie der jetzt hier, dann ist es in der Regel schnell vorbei. Bei Landberührung leben die typischerweise nur noch ein paar Tage. Aber dann richten die natürlich den größten Schaden an, wie man hier sehen kann, also Überschwemmungen eben, starke Stürme, die dann vorhanden sind, größere und kleinere Katastrophen und wie gesagt, vor allen Dingen Überschwemmungen in den küstennahen Regionen und vor allen Dingen auch natürlich dort, wo gerade sowieso schon arme Leute sind, also zum Beispiel hier in Haiti, also wo die Leute mehr oder weniger in so einfachen Hütten wohnen. Und ja, wenn so ein Hurrikan, so ein amerikanisches Haus, das ja nicht so fest gebaut ist wie ein deutsches, erwischt, dann bleibt oft nur noch so ein Trümmerhaufen übrig bei so einem Holzhaus. Und natürlich ist es dann notwendig, dass man viele humanitäre Hilfe leistet für Menschen, die also da obdachlos geworden sind. Das ist das eine, das sind die Hurrikans. Dann gibt es noch andere Wirbelstürme, das sind die Tornados. Die haben so typische Fortbewegungsgeschwindigkeiten von 50 bis 100 km/h. Also wenn Sie da mit dem Auto davonfahren wollen, dann wird es schon schwierig, weil dem Hurrikan, der stört das nicht, wie der Straßenverlauf ist, ja, sondern der geht einfach querfeld ein und es kann dann sein, dass Sie da nicht davonkommen können. Die Windgeschwindigkeiten, die reichen von 50 bis 500 km/h. So ein Hurrikan hat eine Größe von einigen Metern, kann aber maximal 3 Kilometer im Durchmesser haben. Die treten jetzt im Gegensatz zu den Hurrikans in den mittleren Breiten auf. Und gerade dort, also durch das Aufeinandertreffen von warmen und kalten Luftströmungen. Die Lebensdauer von so einem Tornado, die ist typisch zwischen 10 Minuten und einer Stunde. Also wesentlich kürzer als so ein Hurrikan. Wir haben schon ein Beispiel gesehen in der Einleitung von so einem Tornado, der durch so eine amerikanische Kleinstadt da gefegt ist. Die können mühelos, also so Kleinbusse oder auch größere Busse in die Luft schleudern. Dem Kind ist hier Gott sei Dank nichts passiert. Aber wenn die dann so durch so ein Dorf durchgehen, dann hinterlassen die richtig eine Schneise der Zerstörung, wie man hier sehen kann. Und von dem Haus, das man dann mal hatte, ist dann oft nicht mehr viel übrig. Das Dritte, von was die Politiker geredet haben, das sind die Dürren. Dürren treten natürlich auch in verschiedenen Regionen auf, gerade auch in Amerika natürlich. Und insbesondere aber dort, wo sowieso schon wieder die Bedingungen nicht gut sind, wo die Leute arm sind, wo sie schlecht versorgt sind. Und sowas ist natürlich dann besonders schnell in den Medien. Jetzt aber mal zu der Frage, nehmen die extremen Wetterereignisse wirklich zu? Also wenn man das jetzt wissenschaftlich betrachtet, von den Daten her. Al Gore hat ja 2006 seine unbequeme Wahrheit verkündet, wo er vor dieser drohenden Klimakatastrophe gewarnt hat. Und auch der von den Vereinten Nationen gegründete Weltklimarat, der IPCC, vertritt die Ansicht, dass die Menschheit auf eine Klimakatastrophe zusteuert. Aber die Frage ist auch jetzt, ist es wirklich gerechtfertigt, von so einer Klimakatastrophe, die droht, zu reden? Und wie sehen jetzt die Messdaten tatsächlich aus? Und die Frage ist ja berechtigt, was ist denn überhaupt Klima? Was ist eigentlich Klima? Da sagen die Wissenschaftler Folgendes, unter dem Klima versteht man in der Regel das 30-jährige statistische Mittel von Wetterelementen wie Temperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Ich meine, für uns ist das so eine Sache, wir leben ja von Tag zu Tag mehr oder weniger. Kaum einer von uns kann im Kopf über 30 Jahre mitteln. Ja, das schafft man einfach nicht. Für uns ist das irgendwie nur das Wetter, was sich ändert. Aber man darf eben das Klima nicht mit der Witterung oder mit dem Wetter über kürzere Zeiträume verwechseln. Es gibt eigentlich überhaupt kein Globalklima, sozusagen den ganzen Globus betreffend, sondern man kennt eigentlich nur Klimazonen von polar bis tropisch. Und da ist es so, dass das Klima in den Klimazonen noch nie konstant war und die Trends sind und waren oft unterschiedlich. Um das mal ein bisschen zu demonstrieren, was wir da für Klimazonen haben hier typisch, also in weiß hätten wir hier das Eisklima, in hellblau das Tundrenklima, in lila das boreale Klima, in grün, da sind wir drin, das warmgemäßigte Klima, gelb das subtropische und rosa das tropische Klima. Und in jedem dieser Zonen ist ein anderes Klima. Also es ist schon mal recht schwer, überhaupt dem ganzen Globus ein Klima zuzuordnen. Da haben die Wissenschaftler grundsätzlich schon mal ein Problem. Dann ist noch eine Sache wichtig. Wir wohnen ja auf der Nordhalbkugel. Aber auf der Südhalbkugel wurde bis heute kein einheitlicher Erwärmungstrend gefunden. Ich meine, interessiert sich vielleicht keiner. So für die Südhalbkugel hört man auch seltener Nachrichten drüber. Aber im Grunde ist es so, im Gegenteil ist es ja eigentlich so, dass die Antarktis sich insgesamt immer weiter abkühlt, anstatt sich zu erwärmen. Das heißt also, die andere Hälfte des Globus, die kühlt sich ab. Aber das kriegen wir gar nicht so mit. Nur die Nordhalbkugel, auf der wir sitzen, hat sich in den letzten 150 Jahren leicht erwärmt. Und ich zeige nachher noch die Daten, um wie viel. Ich zeige jetzt auch im Folgenden Daten, die wirklich jetzt die großräumigen und langfristigen Trends zeigen. Wie gesagt, das ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, aber es hat jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt das in einzelne Zonen aufteilen würden, dann würde man den ganzen Abend da sitzen. Das wird zu lange dauern. Ich gehe also nicht auf die speziellen regionalen Unterschiede ein. Zunächst einmal hier sehen wir eine Darstellung, die Anzahl der jährlichen US-Hurricanes im Zeitraum 1850 bis zur Gegenwart. Und da sieht man zunächst einmal diese blaue Kurve, sind die tatsächlichen Messdaten. Sie sehen, die zappeln da rauf und runter, diese Kurve. Da kann man eigentlich gar keinen richtigen Trend erkennen. Deswegen habe ich eine rote Trendkurve da reingelegt. Und statistisch gesehen ist jetzt dieser Trend aber, der ist sogar leicht fallend, aber ist jetzt nicht signifikant. Man würde also einfach aus den Daten rein wissenschaftlich sagen, wir sehen hier überhaupt keinen signifikanten Trend, keine Änderung in den Daten. Gut, wenn es nicht die Anzahl ist, würde jemand argumentieren, dann ist es vielleicht die Stärke, dann wären vielleicht die Tornados insgesamt immer stärker. Das habe ich jetzt in der Grafik gezeigt. Hier ist die relative Stärke der US-Hurricanes gezeigt. Relativ hier von 0 bis 5, die Stärke 0 entspricht Windgeschwindigkeiten unter 100, 1, 100 bis 150, 250 bis 175, 375 bis 200, 4, 200 bis 250 und 5 über 250. Aber Sie sehen das schon wieder hier, die blaue Kurve zappelt, die rote ist sogar hier wirklich ganz gerade. Kein signifikanter Trend des Mittelwerts, auch hier, was die Stärke der Hurricanes angeht, auch die nimmt nicht zu. Das kommentiert hier auch der US-Umweltforscher Professor Roger Pilke. Er sagt, die US-Küste erreichen die Hurricanes haben seit mindestens 1900 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen. Das gilt auch für tropische Zyklone seit mindestens 1970. Also die Zyklone, muss man wissen, das sind auch Wirbelstürme, so wie die Hurricanes, aber das sind sozusagen diejenigen im Indischen Ozean und im südlichen Pazifik. Und da hat man auch noch nicht so lange die Messdaten erhoben, beziehungsweise die Messdatenlage ist dort relativ ungenau oder unsicher, deswegen bezieht er sich hier nur auf 1970. Wenn es nicht die Hurricanes sind, ja, dann sind es vielleicht die Tornados, oder? Hier die Anzahl der starken US-Tornados, das heißt, es sind die Tornados mit Windgeschwindigkeiten von 250 bis 500 km/h. Also nur mal zur Information zwischendurch, ich habe hier immer einen Internet-Link angegeben, da kann sich jeder sozusagen selber noch mal informieren. Die Daten sind von den offiziellen Wetterämtern, da kann man einfach draufgehen, jeder von Ihnen kann, das ist kein Geheimnis, Sie brauchen kein Passwort. Sie können da hingehen und sich die Daten selber runterladen und so darstellen, wie ich hier das gemacht habe. Das ist also kein Geheimnis. Aber man sieht schon hier wieder, hier sieht man tatsächlich einen Trend, die Anzahl der starken US-Tornados, die nimmt ab, fallender Trend des Mittelwerts, deutlich statistisch signifikant. Also keine Zunahme. Nun, man kann sich mal die mittelstarken Tornados anschauen, die Tornados mit Windgeschwindigkeiten von 100 bis 250, die unter 100, das macht eigentlich keinen Sinn, weil die kaum noch Zerstörung anrichten, die zu betrachten. Aber da sieht man jetzt ganz deutlich, ja, da ist wieder gar kein Trend da, die rote Kurve ist wieder gerade, kein signifikanter Trend des Mittelwerts. Noch einmal der Roger Pilke, US-Tornados haben seit 1950 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen und es gibt Indizien, dass sie sogar abnahmen. Und diese Indizien haben wir jetzt gesehen. Nun, der letzte Punkt, das waren ja die Dürren. Hier ist der Bodenfeuchtigkeitsindex gezeigt. Und dieser Index funktioniert so, dass negative Indizes, negative Zahlen hier, Trockenheit oder Dürren bezeichnen, positive Nässe. Und was wir hier wieder sehen, wenn man das auswertet, dann ist der leicht ansteigende Trend sogar leicht statistisch signifikant. Also im Prinzip weniger Dürren. Auf keinen Fall kann man hier aus den Daten eine deutliche Zunahme der Dürren ableiten. Professor Roger Pilke noch einmal, US-Dürren dauerten im letzten Jahrhundert überwiegend kürzer, waren seltener und nahmen eine kleinere Fläche ein. Auch global betrachtet gab es in den letzten 60 Jahren wenig Änderung. Also das sind die Daten im Gegensatz zu dem, was die Politiker sagen. Also nochmal zusammengefasst, aus den gezeigten Daten hier ist keine Zunahme der extremen Wettersituationen ableitbar. Nichtsdestotrotz wird ja gesagt, wir haben den Temperaturanstieg und der Mensch sei verantwortlich. Ist es so? Zunächst einmal, von was reden wir bei diesem Temperaturanstieg? Das ist hier gezeigt. Hier wieder von 1850 oder 40 jetzt in dem Fall ungefähr. Die blaue Kurve ist ein bisschen geglättet und dann habe ich die rote Trendlinie dazu. Und da sieht man jetzt einen leichten Temperaturanstieg global ungefähr 0,8 Grad in den letzten 150 Jahren. Das ist nicht sonderlich viel, aber ist statistisch deutlich signifikant. Hier der Rajendra Pachauri, ehemaliger Vorsitzender des Weltklimarats, er sagt dazu, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Das haben wir aus den Daten gesehen. Aber jetzt kommt noch eine Aussage, jetzt kommt eine Interpretation. Jetzt sagt er, der Großteil der durchschnittlichen globalen Erwärmung in den letzten 50 Jahren kann sehr wahrscheinlich auf den Anstieg der vom Menschen verursachten Treibhausgase zurückgeführt werden. Also man führt es auf die Treibhausgase zurück. Wie kommt er auf diese Idee? Nun, ich habe hier mal im Vergleich, in dieser gleichen Kurve, rechts den weltweiten Brennstoffverbrauch in Milliarden Tonnen pro Jahr dargestellt. Und da sieht man natürlich, ja, okay, die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung verbrennt immer mehr. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht besteht da wirklich ein Zusammenhang. Jeder Wissenschaftler weiß, ich kann alle möglichen Kurven gegeneinander korrelieren, das heißt noch lange, dass die was miteinander zu tun haben. Aber es könnte sein, ja, dass hier vielleicht doch ein Zusammenhang da ist. Ist also der Mensch der Verursacher, ist die Frage. Von was reden wir? Wir reden von Verbrennungsvorgängen. Wenn was verbrannt wird, dann entsteht bei jeder Verbrennung Kohlendioxid, wenn es hier aus den Schloten raucht, ja. Und dann reden wir vom Treibhauseffekt. Wenn wir vom Treibhauseffekt reden, na gut, dann das hat seinen Namen vom Treibhaus. Ja. Das ist hier so ein Treibhaus, es gibt Treibhäuser aus Plastik, aber das ist hier also mal aus Glas eins, das ist effizienter. Da haben wir also die Strahlung, die von der Sonne kommt. Die Pflanzen absorbieren die Lichtstrahlung, aber einen Teil davon emittieren, senden die wieder aus, und zwar die Wärmestrahlung. Die könnte jetzt, wenn jetzt hier das Glas wäre, davon. Aber durch das Glas wird verhindert, dass die Wärmestrahlung entweicht, und so wärmt sich also dieses Treibhaus innen drin immer mehr auf. Jetzt sagt man, in der Atmosphäre, in der Luft, haben wir natürlich jetzt kein Glas da droben, ja, aber wir haben sowas Ähnliches. Wir haben, was ein bisschen wie Glas wirkt, Kohlendioxid, dieses Gas in der Atmosphäre hier oben. Und das macht im Prinzip das Gleiche wie in unserem Treibhaus. Das strahlt auch einen Teil der Wärme, die sozusagen von der Erdoberfläche nach oben ins Weltall abgestrahlt wird, wieder zurück und verhindert dadurch, dass sich die Erde zu stark abkühlt. Das ist also der Treibhauseffekt durch das Kohlendioxid. Was man wissen muss aber und was gar nicht oft diskutiert wird, ist, dass die Ozeane einen viel größeren Einfluss auf den Treibhauseffekt haben als der Mensch. Wenn nämlich die Temperatur steigt, dann geben die Ozeane natürlich riesige Mengen, das werde ich dann gleich nochmal demonstrieren, von den in ihnen gespeicherten Treibhausgasen Kohlendioxid und Wasserdampf ab. Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas und es beeinflusst den Treibhauseffekt fast 1000 Mal mehr als das vom Menschen verursachte Kohlendioxid. Das hier nochmal veranschaulichen, wir haben hier unseren Planeten, wenn man den vom Weltall anschaut, dann ist das ein blauer Planet, 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Nun, das Kohlendioxid wird in den Ozeanen in Gasform gelöst. Eigentlich hätte man da jetzt ein Geräusch hören sollen, aber irgendwie ist der Ton wahrscheinlich abgestellt, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also Sie können sich leicht vorstellen, wenn so ein Glas, wenn das sprudelt, ja, dann entweicht ja das Kohlendioxid. Jetzt ist natürlich in den Ozeanen nicht so viel Kohlendioxid gespeichert, dass es da sprudelt, aber es ist Kohlendioxid drin und es kann entweichen. Es kann aber auch wieder aufgenommen werden. Das ist wie so ein Speicher, die Ozeane. Und insbesondere zum Beispiel das Plankton, das sind Mikroorganismen, die können das Kohlendioxid in ihr Skelett einbauen und das rieselt dann auf den Meeresgrund und so verschwindet dann das Kohlendioxid. Also das ist ein gigantischer Puffer sozusagen für Kohlendioxid. Was wir aber auch noch haben, was natürlich jetzt noch wichtiger ist, ist der Wasserdampf. Klar, ich meine, wenn das Wasser verdampft, dann geht es in die Luft, dann irgendwann kondensiert es, dann gibt es wieder Niederschlag. Wir haben jetzt so eine Art Kreislauf hier. Und der Wasserdampf, der macht im Prinzip das Gleiche wie das Kohlendioxid. Er hält auch die Wärmestrahlung zurück. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, ja, Wasserdampf haben wir jede Menge, bei 70% Erdoberfläche mit Wasser bedeckt. Ich habe hier mal die Effekte gegenübergestellt. Der Wasserdampf macht ungefähr 95% des Treibhauseffekts aus. Das gesamte Kohlendioxid nur 4%. Und das anthropogene CO2 0,1% und die anderen Gase 0,9%. Also mit anderen Worten, der Wasserdampf hat einen Faktor 24 mal stärkeren Effekt als das gesamte Kohlendioxid. Und das vom Menschen verursachte Kohlendioxid ist nochmal ein Faktor 40 kleiner als das gesamte CO2. Also wenn ich die beiden Faktoren multipliziere, 24 mal 40, dann gibt es 950 oder ungefähr ein Faktor 1000 Unterschied zwischen dem vom Menschen verursachten Kohlendioxid und dem Wasserdampf. Also von einem natürlichen Effekt, den wir eigentlich gar nicht beeinflussen können. Es gibt jemanden, der das sehr schön veranschaulicht hat hier, der Dr. Joseph DeLeo, ein US-Meteorologe. Er sagt, wenn die Erdatmosphäre ein 100 Stock hohes Gebäude wäre, stellen Sie das mal vor, 100 Stock hohes Gebäude, dann entspräche unser von Menschen verursachter anthropogener Anteil dem Linoleum-Fußbodenbelag. Und im Vergleich dazu würde der Wasserdampf, ein wesentlich effektiveres Treibhausgas, ein ganzes Stockwerk in den Tropen sogar bis zu 4 Stockwerke einnehmen. Das, glaube ich, kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl für die Relationen, welchen Einfluss der Mensch hat und was eben natürliche Faktoren sind. Es ist ja auch so, wenn die von dem Menschen verursachte Kohlendioxidemission wirklich die Ursache für die globale Temperaturerhöhung wäre, dann müsste man einen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen der globalen Temperatur und der Kohlendioxidkonzentration finden. Und gerade dem widersprechen aber Eisbohrkernmessungen aus der Antarktis. Wir haben also hier solche typischen Eisbohrkerne, die man da in der Antarktis aufstellt. Da bohrt man also rein und holt solche Teile, solche Kerne, Eisbohrkerne raus. Sie sehen, die sehen so milchig aus. Das hat seinen Grund, da sind Luftbläschen eingeschlossen. Und das ist wichtig. Für diese Luftbläschen, die da drin sind, interessieren sich die Wissenschaftler. Da ist nämlich die Atmosphäre der Vergangenheit drin eingeschlossen. Und da kann man sozusagen, wenn man da tiefer reinbohrt, einfach untersuchen, wie war die Luft früher. Und natürlich enthalten diese Luftbläschen Kohlendioxid. Kann man das untersuchen? Wie viel Kohlendioxid war da drin? Zusätzlich kann man, weil ja da das CO2 ja auch Kohlenstoff enthält, kann man anhand dieses Kohlenstoffs mit der Radiokarbonmethode das Alter bestimmen. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen. Ist in dem Vortrag aber zum Beispiel, wie alt ist die Welt, den es auf DVD gibt, die Methode genauer erläutert. Die Temperatur kann man auch bestimmen, und zwar mittels der Sauerstoffisotopenmessung. Und das möchte ich Ihnen mal kurz erläutern, damit Sie ein bisschen ein Gefühl oder einen Eindruck kriegen, wie geht denn sowas, dass man auch noch die Temperatur bestimmen kann. Der Sauerstoff, der in der Luft ist, der ist nicht so, wie wir uns das denken. Den gibt es nämlich in mindestens 2 verschiedenen Varianten. Es gibt den normalen Sauerstoff, O16, der hat 8 Protonen und 8 Neutronen im Kern. Das macht 99,76% in der Atmosphäre, also den riesigen Anteil in der Atmosphäre aus. Aber es gibt auch noch einen schweren Sauerstoff in der Luft. Der macht nicht viel aus, der hat 2 Neutronen mehr, macht nur 0,2% aus. Aber immerhin, der ist da. So, und diesen Umstand, dass es also einen leichteren und schwereren Sauerstoff gibt, machen sich die Wissenschaftler zunutze. Und zwar, wenn es ein leichteres und schwereren Sauerstoff gibt, dann muss es auch ein leichteres und schwereres Wasser geben, weil Wasser ist H2O, also da ist der Sauerstoff ja mit drin. Also haben wir in den Meeren ganz grundsätzlich ein leichtes und ein schweres Wasser. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, das, was leichter ist, das erhebt sich leichter in die Luft. Ja? Das verdampft leichter. Und das ist tatsächlich so, es verdampft mehr von dem Leichteren als von dem Schwereren. Das geht dann in die Luft, kondensiert dort, bilden sich Wolken und über den Polen ja, geht es als Schnee nieder und dann bilden sich Gletscher. Und so haben wir dann Eis und in dem Eis haben wir dann unterschiedliches Verhältnis von leichtem und schwerem Wasser. Und die Wissenschaftler können jetzt aus dem Verhältnis die Temperatur berechnen. Also nur mal so kurz, um die Methode anzuschneiden, wie das funktioniert. Das heißt, man weiß dann, wie ursprünglich die Temperatur in den Ozeanen war. Nun, interessant ist, was kommt jetzt da raus? Die Eisbohrkernmessungen, die zeigen jetzt, dass die Temperatur und die Kohlendioxidkonzentration in der Vergangenheit kurz hintereinander angestiegen sind. Und ein solches Verhalten erwartet man, wenn sich zuerst die Temperatur der Ozeane erhöhte, weil das Ausgasen des Kohlendioxids aus den Ozeanen der Temperatur eben schnell folgen kann. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein gewaltiges Wasserreservoir. Und wenn jetzt die Temperatur sich ein bisschen erhöht von den Ozeanen, dann dampft das Kohlendioxid ganz schnell aus. Im umgekehrten Fall aber, wenn in der Luft zuerst die Kohlendioxidkonzentration gestiegen wäre, dann hätte es viel länger gedauert, bis sich auch die Temperatur der Ozeane erhöht hätte. Ganz einfach deswegen, weil die Luft, die Physiker sagen, eine sehr geringe Wärmekapazität hat. Es braucht sehr, sehr lange, um dass das bisschen Luft sozusagen diese ganze gewaltige Wassermassen da erwärmt hätte. Sie können das auch selber nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Ton haben vom PC oder nicht, aber wenn nicht, macht es auch nichts. Sie können ein Sprudelglas nehmen und können das auf den Herd stellen, wenn es das aushält. Dann werden Sie feststellen, das Kohlendioxid entweicht viel schneller. Das reagiert ganz empfindlich auf die Temperatur. Und genau das ist der Effekt sozusagen, den wir hier haben. Hier ist ein Wissenschaftler, interessant vom Weltklimarat, der das sogar zugibt, der Dr. Jean Chouzel, er sagt, die Daten legen uns nahe, dass zuerst die Erwärmung kam und dann das Kohlendioxid zunahm. Also ganz anders, wie man es eigentlich erwarten würde, wenn das Kohlendioxid schuld wäre. Also wenn man das Henne-Ei-Problem betrachtet, na, dann sieht es hier eben so aus. Zuerst die Temperatur und dann das Kohlendioxid und nicht andersrum. Die Frage ist ja außerdem hier, die man sich stellen muss, stieg jetzt die globale Temperatur erst seit Beginn der industriellen Revolution? Die Daten, die uns gezeigt werden in den Medien, die fangen ja meistens irgendwie erst mit der industriellen Revolution an. Ja? Stieg die Temperatur erst seitdem an oder gab es vielleicht vorher auch schon höhere Temperaturen? Hier gibt es eine Kurve, die der Weltklimarat immer wieder zeigt. Man nennt es die Hockeyschlägerkurve. Warum wie ein Hockeyschläger? Naja, das sieht aus hier, diese Kurve wie so ein Hockeyschläger, der auf die Seite gelegt ist. Die Temperatur nach der Kurve würde also tatsächlich in unserer Neuzeit stark ansteigen. Ja? Das wäre also die Kurve, die von dem Weltklimarat vertreten wird. Es gibt eine andere Kurve, möchte ich aber gleich darauf zu sprechen kommen, von einem Wissenschaftler, einem amerikanischen Forstwissenschaftler, Dr. Löhle, der kommt auf diese Kurve. Die sieht anders aus. Die hat nämlich im Mittelalter noch ein Maximum. Da gab es also einen Anstieg schon im Mittelalter. Nun zu dieser Kurve des IPCC zunächst einmal. Der Weltklimarat hat in die Daten, um seine Kurve zu erstellen, Baumringmessungen mit dazugenommen. Nun, jeder Landwirt weiß, wenn so ein Baum wächst und dann diese Baumringe wachsen, dann hängt das nicht nur von der Temperatur ab, ja, sondern natürlich auch von den Niederschlägen, ja, von den saisonalen. Das ist ganz wichtig. Aber das ist natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt aus solchen Wachstumsringen die Temperatur ableiten will, dann kann sozusagen mein Schluss völlig falsch sein, weil es kann einfach zu viel oder zu wenig geregnet haben. Und das heißt, diese Klimafaktoren, die ich nicht kenne in der Vergangenheit, die verrauschen mir mein Messsignal. Deswegen hat der Dr. Löhle gesagt, der ist nämlich ein Forstwissenschaftler und der kennt sich mit Bäumen aus, und er hat gesagt, die lasse ich weg. Interessant, der Forstwissenschaftler lässt Daten von Bäumen weg. Ja, da weiß ich, man kann dem der Sache nicht trauen. Ja. Er lässt die Baumringmessungen weg und benutzt überwiegend diese Meeresoberflächentemperaturbestimmungen anhand dieser Plankton-Bohrkerne, was ich vorher erwähnt habe, diese Sauerstoffisotop- und Radiokarbonmethode. Es ist nämlich so, ich habe das schon gesagt, dass es ganz an der Wasseroberfläche ist, sind ja diese Mikroorganismen, in deren Skelett ist Sauerstoff und Kohlenstoff eingebaut und wenn die sterben, dann rieselt das nach unten und auf dem Meeresgrund baut sich sozusagen immer mehr so ein Skeletthaufen auf, sage ich mal. Und da kann man also auch reinbohren, man kann also dann auch Proben nehmen und man kann wirklich dann bestimmen, wie in der Vergangenheit eben die Temperatur und der Kohlendioxidgehalt war, eben oben an der Wasseroberfläche. Also so sehen diese Mikroorganismen im Übrigen im Mikroskop aus. Ganz interessant, ganz skurrile Formen tauchen da auf. Ja, also noch einmal zu dem Dr. Löhle. Wie gesagt, amerikanischer Forstwissenschaftler. Und was hat der jetzt gemacht? Hat der was Besonderes gemacht? Eigentlich nicht. Er hat einfach nur für die Bestimmung des globalen Temperaturverlaufs der letzten 2000 Jahre 18 verschiedene Messreihen, also Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler genommen, hat die in eine Tabelle reingeworfen und hat das geplottet. Mehr nicht. Aber die Bäume hat er weggelassen. Ja? Und die Kurve von Dr. Löhle zeigt eben, dass es bereits im Mittelalter einen ähnlichen Temperaturanstieg wie in der Neuzeit gab. Also man findet ein Maximum, eine mittelalterliche Warmzeit und ein Minimum, eine kleine Eiszeit. Das möchte ich nochmal demonstrieren hier noch. Also das ist diese Kurve. Wir haben also hier so zwischen 800 und 1000, vielleicht so bei 900, so das Maximum, die mittelalterliche Warmzeit, eine kleine Eiszeit, so um 1600 herum, interessant. Ja, und dann eben heute geht es wieder in diese Warmperiode über. Sie sehen schon, da ist irgendwie so eine Schwingung hier drauf. Was man auf keinen Fall sagen kann, ist, dass im Mittelalter die industrielle Revolution verantwortlich war für diesen Temperaturanstieg. Die gab es dann nämlich noch gar nicht. Also gibt es weitere Bestätigungen für diese Kurve? Die Frage soll man sich ja stellen dürfen. Und die gibt es tatsächlich bei den Gletschern. Hier ist zum Beispiel der große Aletschgletscher zu sehen. Das ist der ja, flächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen. Die Fläche von rund 82 Quadratkilometer ist rund 23 Kilometer lang. Und den hat man untersucht. Diese Gletscher, die haben nämlich die Eigenart, dass die nämlich zuvor und zurückwandern, je nach Klima. Ja, die wachsen und dann schrumpfen sie wieder. Und das ist hier jetzt in dieser Grafik dargestellt, was Sie in schwarz im Hintergrund sehen, diese Berge. Immer wenn der Berg hoch ist, dann war der Gletscher weit vorgedrungen und im Tal unten, da war er wieder zurückgezogen. Und dieser Kurve habe ich jetzt die Temperaturverteilung von dem Dr. Löhle überlagert. Und das sieht man eigentlich ganz schön hier. Dort, wo es also eine Warmperiode gab, da ist der Gletscher zurückgezogen und umgekehrt, dort wo es eben kalt war, da ist der Gletscher vorgedrungen. Mit gewissen Schwankungen, ja, ist schon klar. Aber es passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Was hier auch gut passt, ist zum Beispiel ist der Hannibal. Der Hannibal hat nämlich, das wissen wir aus der Geschichte, 218 vor Christus die Alpen überquert. Nun, wenn er das damals probiert hätte, als die Gletscher noch da gewesen wären, dann hätte er da mit den Elefanten kein Glück gehabt. Der wäre da nicht drüber gekommen. Ja, sondern der konnte nur deswegen rüber, weil die Gletscher einfach so weit zurückgezogen waren. Hier zum Beispiel der Professor Christian Schlüchter, Schweizer Umweltgeologe, er sagt Folgendes. Vor 1900 bis 2300 Jahren lagen die Gletscherzungen mindestens 300 Meter höher als heute. So wurden in der Römerzeit die Gletscher kaum als solche erlebt. Aus dem einfachen Grund, weil sie weit ab von den damals benutzten Alpenübergängen lagen und somit auch nicht als Hindernis empfunden wurden. Der Professor Gernot Patzelt, österreichischer Geograf und Hochgebirgsforscher, die gegenwärtige Gletscher- und Klimaentwicklung zeigt keine Verhältnisse, die es in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss nicht schon mehrfach und lange andauernd gegeben hat. Professor Paldo Nathan, israelischer Meteorologe. Temperaturänderungen ähnlich denen, die sich laut Weltklimarat seit der industriellen Revolution ereigneten, gab es bereits in der historischen Klimageschichte der Erde. An dem gegenwärtigen Temperaturanstieg ist nichts Ungewöhnliches. Professor Horst Joachim Lüdecke, deutscher Physiker. Klima hat sich seit Bestehen der Erde stets und in allen Klimazonen gewandelt. Es war nie und nirgendwo auf der Erde konstant. Die Klimavergangenheit belegt, dass Klimaänderungen selbst in den letzten 2000 Jahren die heutigen Variationen an Schnelligkeit und Heftigkeit immer wieder übertrafen. Und der kanadische Meteorologe Timothy Patterson sagt, Klimastabilität war noch nie ein Merkmal des Planeten Erde. Das Einzige, was beim Klima gleich bleibt, ist, dass es sich ändert. In der Vergangenheit waren die Temperaturen oft deutlich höher als heute und zwischendurch niedriger. Interessant ist, dass der Weltklimarat mittlerweile doch zurückrudert. Hier gab es einen Artikel in der Online-Ausgabe der Zeitung Die Welt vom 21. September 2013. Im Mittelalter war es schon genauso warm wie heute. Wir haben das wärmste Klima aller Zeiten. Stimmt nicht unbedingt. Im Mittelalter gab es schon einmal so warmes Wetter, sagt der Weltklimarat und distanziert sich damit von seiner eigenen These. Der Weltklimarat relativiert seine frühere These, dass es nie so warmes Wetter gegeben habe wie heute. Im neuen, mit Spannung erwarteten Bericht des Beratungsgremiums der Vereinten Nationen heißt es, mit hoher Wahrscheinlichkeit, sei es im Mittelalter in den Jahren 950 bis 1250, und ich denke, die Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe, bezeichnet genau diesen Bereich, in einigen Regionen genauso warm gewesen wie heute. Man möchte es ein bisschen relativieren, man sagt einige Regionen, aber es war eben nicht nur in den Alpen, so wie wir wissen, sondern zum Beispiel auch in Grönland und so weiter. Da haben wir genauso Daten, die belegen, dass es dort sehr warm gewesen sein muss im Mittelalter. Heißt ja auch Grönland, von Grün, Grönland. Ich fasse nochmal zusammen. Natürliche Faktoren spielen hinsichtlich des globalen Temperaturverlaufs eine viel größere Rolle als der Einfluss des Menschen über die Emission von Kohlendioxid. Und die Ausdehnung der Gletscher, die bestätigt uns eine mittelalterliche Warmzeit mit ähnlichen Temperaturen wie heute. Noch einmal der Horst Joachim Lüdecke, deutscher Physiker. Es ist bis heute keine begutachtete wissenschaftliche Klimafachveröffentlichung bekannt, die auf der Basis von Messungen einen maßgebenden Klimaeinfluss des menschengemachten CO2 belegt. Er bringt es auf den Punkt, er sagt, kein Wissenschaftler weltweit lehnt sich momentan so weit aus dem Fenster, dass er sagt, anhand von Messungen können wir belegen, dass durch das vom Menschen emittierte CO2 das Klima sich ändert. Modelle werden gemacht, ja. Aber Messungen und anhand von Messungen zu sagen, so ist es, traut sich keiner. Und das ist das, was er sagt. Professor Reid Bryson, US-Atmosphärenwissenschaftler, Geologe und Meteorologe, es ist absurd. Natürlich steigt die Temperatur an. Sie steigt seit dem frühen 19. Jahrhundert, noch vor der industriellen Revolution an, weil wir aus der kleinen Eiszeit kommen und nicht, weil wir mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre stecken. Man muss sich aber die Frage jetzt natürlich stellen, ob die Klimamodelle funktionieren. Aus den Daten haben wir keine Anzeichen gesehen für eine bevorstehende Klimakatastrophe. Trotzdem warnen ja diese Klimamodelle vor einer drohenden Gefahr. Und man muss auch wissen, dass diese Modelle vor allem von den Wissenschaftlern des Weltklimarats erstellt werden. Und nach den Modellrechnungen ist es eben so, dass die globale Temperatur in den nächsten Jahrzehnten rasch ansteigen soll, wenn die Verbrennung von Gas, Öl und Kohle durch den Menschen nicht deutlich eingeschränkt wird. Aber die Frage ist doch jetzt wirklich auch nicht nur für mich als Wissenschaftler, sondern auch für jeden. Wie gut sind denn eigentlich diese Modelle? Wie sieht es mit den Vorhersagen der Modelle aus? Weil was taugt so ein Modell, wenn die Vorhersage nicht funktioniert? Ja? Das ist wie eine Wettervorhersage, die nicht geht. Ich habe das hier mal übertitelt, Modelle auf dem Prüfstand. Wir haben hier in Blau die eigentlichen Messdaten, die sind ein bisschen geglättet, und in Rot wieder unsere Trendlinie. Und gestrichelt sind die Modelle. Wir fangen mal an hier mit dem IPCC-Modell 1988 in Orange. Da dachte man noch, dass der Anstieg rasant sei in der Temperatur. Man hat allerdings recht schnell festgestellt, die Messdaten bestätigen das Modell nicht. Also hat man das Modell modifiziert bisschen angepasst und schon hat man einen geringeren Anstieg. 1990 bereits. Allerdings hat es da auch nicht gepasst. Eine Weile ist es gut gegangen, hat man festgestellt, nee, das ist doch viel zu steil, der Anstieg, den müssen wir weiter reduzieren. Hier das IPCC-Modell aus dem Jahr 2003. Sie sehen schon, wenn man das jetzt noch weiter reduziert, dann ist gar kein Anstieg mehr da. Also lässt man es vielleicht einfach mal so stehen, die ganze Sache. Also man muss die einfach immer wieder anpassen. Also es war immer wieder nötig, die Klimamodelle zu verändern, um den Trend richtig wiederzugeben. Verstehen Sie, ein Modell, wo ich immer wieder anpassen muss, ist für mich kein Modell mit Vorhersagekraft. Das mag ein ganz nettes Modell sein, aber es kann mir nichts vorhersagen, wenn die Messdaten dann wieder ganz anders verlaufen. Woran liegt es also, dass die Modelle immer wieder verändert werden mussten? Muss ja einen Grund haben. Und die Antwort ist einfach folgende. Es ist eine Tatsache, dass die aktuelle Klimaforschung einfach noch, und das ist schon fast ein Betriebsgeheimnis der Klimaforscher, in den Kinderschuhen steckt. Und das komplexe Klimasystem unserer Erde ist, ganz einfach gesprochen, einfach noch nicht richtig verstanden. Das ist die nackte Wahrheit. Hier der Professor Philip Stott, britischer Biogeograf, er sagt, wird in einem so komplexen, gekoppelten, nichtlinearen und chaotischen System, wie es das Klima ist, eine Reduktion der Kohlendioxidemission, eine lineare, vorhersagbare Änderung des Klimas hervorrufen? Die Antwort ist nein. Das ist Wissenschaft. Alles andere ist Dogma. Oder auch sehr gut bringt es auf den Punkt der Professor Wayne Hocking, ich finde es eigentlich am ehrlichsten und am deutlichsten ausgedrückt, US-Physiker, er sagt, wir müssen weitere 20, 30 oder 40 Jahre messen, um einen langzeittauglichen Datensatz zu erhalten. Und erst dann können wir damit anfangen, brauchbare Vorhersagen zu machen. Die Forscher wissen einfach nicht genug, um irgendeine Aussage zur globalen Erwärmung zu machen. Der Mann sagt, eigentlich müssten sich die Forscher auf den Hosenboden setzen, 30, vielleicht sogar 40 Jahre messen, und dann könnten wir mal anfangen, die ersten Modelle zu machen. Aber wir wissen alle, die Modelle werden schon längst gemacht. Der Professor Freeman Dyson, US-Mathematiker, sagt, die Modelle lösen die Gleichungen der Strömungsdynamik und es gelingt ihnen sehr gut, die Strömungen in der Atmosphäre und in den Ozeanen zu beschreiben. Aber es gelingt ihnen nur sehr schlecht, Wolken und Staub in der Atmosphäre, die Chemie und die biologischen Prozesse zu beschreiben. Und jetzt kommt's, sie beschreiben nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben. Ja, also wenn die Modelle nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben, beschreiben, wie sollen die dann das Klima richtig vorhersagen? Und zum Schluss noch der Professor John Theon, US-Atmosphärenphysiker. Klimamodelle sind nutzlos. Ich glaube, dass die Modelle keine realistische Simulation des Klimasystems darstellen, weil es viele wichtige kleinskalige Prozesse gibt, die die Modelle entweder sehr schlecht beschreiben oder komplett ignorieren. Es ist interessant, was er sagt. Ich habe einigen Kontakt mit ihm gehabt. Er ist sozusagen am Anfang mit dabei gewesen, als diese Modelle entstanden sind. Und er ist ausgestiegen aus dem ganzen Forschungsprojekt. Er hat mir das persönlich alles geschildert. Es gab einen jungen Wissenschaftler namens Hanson, James Hanson von der NASA. Der hat der NASA oder beziehungsweise dem Weltklimarat versprochen, ich mache euch ein Modell, das funktioniert schon irgendwie. Und der, John Theon, hat gesagt, unmöglich, ja, ich mache da nicht mehr mit. Ja. Man kann sich gut vorstellen, ein junger, ehrgeiziger Wissenschaftler, der sozusagen Versprechungen macht und der dann natürlich dann vielleicht auch finanziell Unterstützung dafür bekommt, hat hier sozusagen einfach sich dafür hergegeben, für diese Simulationen. Aber die alten Hasen, wenn ich das mal sagen darf, die haben gesagt, du bist einfach viel zu früh dran noch, wir wissen noch zu wenig. Ich fasse nochmal zusammen, die Klimaforschung steckt noch in den Kinderschuhen. Die Klimaforscher müssen erst noch weitere 30 oder 40 Jahre messen, bevor sie das Klima unseres Planeten verstehen und überhaupt erst anfangen können, brauchbare Klimamodelle zu entwickeln. Jetzt gibt es eine kurze Pause und nach der Pause geht es dann weiter.
Kurze Pause, steigen Sie sich, schnappen Sie ein bisschen frische Luft und CO2.
Ja, jetzt würde ich gerne mit dem zweiten Teil fortfahren. Und zwar mit dem Punkt, ist Kohlendioxid schädlich? Also ist es ein schädliches Gas? Dazu noch einmal zu den Verbrennungsvorgängen. Wie schon erwähnt, wenn jetzt was verbrannt wird, insbesondere in der Industrie, dann entsteht Kohlendioxid. Aber es entsteht natürlich nicht nur Kohlendioxid beim Verbrennen, sondern es entstehen auch andere Stoffe. Wie man hier sehen kann, zum Beispiel der Feinstaub, der also Allergien und Atemwegsbeschwerden auslösen kann, oder SOx und NOx, das sind Schwefeloxide oder Stickoxide, die für den sauren Regen verantwortlich sind. Also das sind Dinge, die wir natürlich nicht gerne haben. Und wenn man das mal im Straßenverkehr betrachtet, wie sieht es da aus? Da haben wir im Prinzip die gleichen Gase, die emittiert werden. Da kommt aber noch zusätzlich das Kohlenmonoxid, CO, dazu, das also auch auf das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System geht. Wir können dankbar sein dafür, dass wir da Filteranlagen haben und dass wir da Diskussionen um das Thema haben, das auch wenn die Diskussion vielleicht manchmal überzogen ist. Aber das Kohlendioxid kann man da nicht einreihen in diese Gase, sondern es ist eigentlich ungiftig, ungefährlich. Und im Gegenteil, es ist lebensnotwendig für die Pflanzen. Die Pflanzen können nämlich überhaupt keine Photosynthese betreiben, wenn sie kein Kohlendioxid haben. Die Pflanzen nehmen ja Wasser über die Wurzeln auf, das Kohlendioxid aus der Luft, und mittels der Sonnenenergie können die dann durch einen genialen Mechanismus, der bisher immer noch nicht verstanden ist, ihr eigenes Pflanzenmaterial aufbauen, und nebenbei produzieren sie auch noch Sauerstoff, den wir dann einatmen. Jetzt hat man mal untersucht, wie sieht es denn eigentlich aus bei so Pflanzen, wie reagieren die auf den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre? Und man hat also hier zwei verschiedene Gruppen, gestresste und nicht gestresste Pflanzen, hier in dieser Grafik. Nicht gestresste, die kommen also unter normalen Bedingungen aus, sozusagen, die haben genügend Wasser, da stimmt die Temperatur, und bei den gestressten ist es eben nicht so. Und wir sehen schon, aha, wenn man also hier den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre erhöht, dann reagieren die gestressten besonders positiv. Also die reagieren besonders stark mit der Wachstumsverstärkung, je mehr Kohlendioxid da ist. Ich habe jetzt hier mal einen Wert, die Werte eingetragen. Im Jahr 1900 betrug der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre ungefähr 300 ppm. ppm ist der millionste Teil in der Luft. Also es ist wirklich schon mal ganz wenig, ja, von was wir da reden in der Luft. Naja, und dann im Jahr 2010, also ungefähr 110 Jahre später, ja gut, haben wir dann ungefähr 400 ppm. Und wenn man jetzt das mal so vergleicht hier, dann würde man also, wenn man die Grafik so abliest, dann würde man sagen, ja, okay, wir haben also in dem Zeitraum von 1900 bis 2010 eine weltweite Verstärkung des Pflanzenwachstums um 20-30%, nur einfach deswegen, weil mehr Kohlendioxid da war. Man hat das im Labor dann auch nochmal zum Beispiel hier mit verschiedenen Kohlendioxidgehalt getestet, bei 461 ppm, bei 782 und bei 1218. Also auch wenn es sehr viel ppm wird, relativ viel zu heute, die Pflanzen haben da nichts dagegen, die Pflanzen wachsen einfach immer besser. Das wirkt im Prinzip wie ein Dünger. Und deswegen, das wissen also findige Gewächshausbesitzer, werden Treibhaustomaten einfach mit CO2 begast, weil die dann nämlich schön und schnell wachsen, ja. Und jetzt gibt es ganz interessante Daten. Man hat also mit den Satelliten, wir können heutzutage unseren Globus aus dem Weltall betrachten, wie sieht es denn aus? In einem Zeitraum von 33 Jahren, von 1982 bis 2015, ist hier dargestellt die Zunahme der weltweiten Blattfläche. Also weltweit nimmt die Blattfläche zu. Und zwar ist es so, man hat also gerechnet oder berechnet, dass es in etwa der doppelten Fläche der Vereinigten Staaten entspricht, was da dazugekommen ist. In der Grafik hier sind zum Beispiel Regionen, die sind weiß, das ist natürlich klar, dort an den Polen, weil da keine Pflanzen sind, auch in den Wüsten. Und einige Stellen sind auch braun, da ist also offensichtlich der Mensch auch am Werken, ein bisschen am Zerstören sozusagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier eine enorme Zunahme der Blattfläche weltweit, wie gesagt. Der ganze Planet, kann man also sagen, wird grüner, und das ist jetzt in 30 Jahren schon zu beobachten. Hier ist ein Wissenschaftler, der das untersucht hat, der Professor Ranga Müneni, ein US-Biologe. Er sagt, wir waren in der Lage, die zunehmende Begrünung größtenteils auf die düngende Wirkung der ansteigenden atmosphärischen CO2-Konzentration zurückzuführen, indem wir mehrere Computermodelle in Auftrag gaben, um das in den Satellitendaten beobachtete Pflanzenwachstum zu simulieren. Also der allergrößte Anteil ist hier durch das CO2, Aufforstung durch den Menschen, übrigens in der Grafik, was wir vorhin gesehen haben, nur 4% oder weniger. Also der Mensch hat fast keinen Einfluss hier in dem ganzen System, sondern es ist einfach das CO2, das dazu führt, dass hier die Pflanzen einfach stärker wachsen, weil sie gedüngt werden. Hier gibt es auch einen deutschen Geologen und Klimaforscher namens Stefan Kröpelin, der die Sahara schon 30 Jahre lang studiert, also ein Fachmann für die Sahara, könnte man sagen. Und er stellt fest, dass die Sahara grüner wird. Ein Zitat von ihm: Dort, wo früher nichts als Wüste war, wächst jetzt nicht nur Gras, sondern auch Büsche und Akazienbäume. Im Allgemeinen führen höhere Temperaturen zwangsläufig dazu, dass die Luft mehr Feuchtigkeit von den Ozeanen aufnehmen kann, was mehr Niederschläge zur Folge hat, erklärt er. Wir müssen verstehen, der Weltklimarat sagt, ja, wenn es wärmer wird, dann haben wir mehr Dürren. Aber der Physiker weiß, ja, wenn es wärmer wird, dann nimmt die Luft mehr Feuchtigkeit von den Ozeanen auf. Und diese höhere Feuchtigkeit, und das ist ja genau das, was der Stefan Kröpelin sagt, die geht dann sozusagen in Form von Wolken oder Wasserdampf eben über die Sahara, und dort regnet es dann einfach verstärkt. Und deswegen wird es da grüner. Die Sahara wächst sozusagen momentan von den Rändern her zu. Wir haben weltweit ein verstärktes Pflanzenwachstum. Aber was hat das für Auswirkungen? Das hat natürlich auf die Nahrungsmittelproduktion unmittelbare Auswirkungen. Die Nahrungsmittel werden einfach mehr und wir müssen gar nichts dafür tun. Hier hat man das nochmal untersucht. Eine deutsche Wissenschaftlerin am Beispiel von Reis. Das sind verschiedene Reispflanzen, also die gleichen Reispflanzen, aber immer unter verschiedenen CO2-Konzentrationen. Ganz rechts ist die Referenzgruppe bei der heutigen CO2-Konzentration. Und wir sehen, also wenn es zu wenig CO2 gibt, das verträgt der Reis überhaupt nicht. Und man kann eigentlich gar nicht genug CO2 haben. Der wächst einfach immer stärker. Also wunderbare Sache. Wir kriegen gratis sozusagen mehr Nahrungsmittel. Der Professor Fred Decker, US-Meteorologe, sagt, es gibt fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ein Anwachsen des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre viele positive Auswirkungen auf die natürliche Umgebung der Pflanzen und Tiere unserer Erde zur Folge hat. Und wir haben das also anhand der Satellitendaten ja schon gesehen. Er hat das Zitat gebracht, bevor man die Satellitendaten hatte. Also ganz interessant, hat er eigentlich sehr gut vorhergesagt. Noch einmal der Professor Freeman Dyson, US-Mathematiker. Ich finde, er bringt das wirklich sehr anschaulich. Er sagt, der wesentliche Grund, warum Kohlendioxid in der Atmosphäre so kritisch für die Biologie ist, ist der, dass es so wenig davon gibt. Ein Kornfeld, das mitten am helllichten Tag wächst, verbraucht in ungefähr 5 Minuten alles CO2 bis zu einer Höhe von 1 Meter. Wenn die Luft nicht ständig in Bewegung wäre, würde das Getreide aufhören zu wachsen. Ich glaube, die Landwirte wissen das vielleicht nicht so, aber jetzt, wenn man das so hört, können wir eigentlich dankbar sein dafür, dass wir Kohlendioxid haben. So kritisch hängt es also davon ab, von das Pflanzenwachstum vom Kohlendioxidgehalt. Ich fasse nochmal zusammen. Kohlendioxid ist kein umweltschädliches Gas, wie viele andere Brennstoffprodukte, wie zum Beispiel Schwefeloxide oder Stickoxide, die zu saurem Regen führen. Und es ist lebensnotwendig für die Photosynthese der Pflanzen. Diese Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration führt zu verstärktem Pflanzenwachstum und wird eben auch zur Begasung in Treibhäusern, für Treibhaustomaten zum Beispiel, eingesetzt. Und weltweit haben wir eben den Sachverhalt, dass durch den Anstieg des CO2 in der Atmosphäre in den letzten 100 Jahren das Pflanzenwachstum erheblich gewachsen ist. Und das hat zu einer deutlich erhöhten Nahrungsmittelproduktion geführt. Und zwar nicht nur bei uns, wir haben eigentlich sowieso schon genug Nahrungsmittel, aber auch dort, wo es noch viel dringender benötigt wird, nämlich in den Ländern der Dritten Welt. Die haben gratis hier 20-30% mehr Nahrungsmittel bekommen. Ohne zum Beispiel teure Düngemittel und sowas kaufen zu müssen. Ja, warum macht man, also wenn man das Ganze so betrachtet, dann eigentlich noch Klimapolitik? Hier gibt es ja das bekannte Kyoto-Protokoll. Und dieses ist ein völkerrechtliches Abkommen, das im Februar 2005 in Kraft trat. Und da haben 192 Staaten unterzeichnet. Und die haben sich verbindlich verpflichtet, diese Emission von diesen sogenannten Treibhausgasen zu reduzieren. Initiiert wurde das Ganze von den Vereinten Nationen, um nämlich den angeblich durch den Menschen verursachten gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein Rechenbeispiel machen, so eine kleine Dreisatzrechnung. Wie wirksam sind die im Rahmen des Kyoto-Protokolls beschlossenen Maßnahmen zur Reduktion der Kohlendioxidemission und welche Kosten sind damit verbunden? Weil es kostet natürlich was, das kann man sich leicht vorstellen. Als Beispiel möchte ich berechnen, welchen Effekt die von der Bundesregierung beschlossene 40-prozentige Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis ins Jahr 2030 hat. Ich meine, es gibt noch andere Beschlüsse, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf den. Die CO2-Konzentration beträgt heute, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, ungefähr 400 ppm. Gehen wir jetzt mal aus von einem angenommenen jährlichen Wachstum von ungefähr 2 ppm, das kann man aus den Kurven vom Weltklimarat ablesen, dann ergibt es bis ins Jahr 2030, also in rund 15 Jahren, ganz Pi mal Daumen, 15 mal 2, also eine Steigerung von rund 30 ppm. Der deutsche Beitrag an der weltweiten CO2-Emission liegt bei ungefähr 3%. Damit ergibt sich ein deutscher Anteil von rund 1 ppm. Davon sollen laut der Bundesregierung 40% eingespart werden, das heißt 0,4 ppm sollen eingespart werden. Jetzt gehen wir wieder in den IPCC-Bericht, den Weltklimabericht aus dem Jahr 2013 rein und die gehen jetzt von einer globalen Temperaturerhöhung von rund 0,01 Grad Celsius pro 1 ppm CO2-Steigerung aus. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, dann entspricht der deutsche Einsparungsanteil von 0,4 ppm einer Temperaturerniedrigung von nur 0,01 mal 0,4 ist gleich 0,004 Grad Celsius. Also im Prinzip vernachlässigbar, kann man sagen. Ist ein kaum messbarer Effekt und dieser Effekt, der kann auch vollständig verschwinden. Aber warum? Ja, wenn die Modellrechnungen des IPCC nicht richtig sind. Und die gescheiterten Prognosen aus der Vergangenheit, die legen uns das ja auch nahe. Das heißt, andersrum ausgedrückt, einem praktisch vernachlässigbaren Wert für die Temperaturerniedrigung stehen Kosten in Höhe von Milliarden oder Hunderten von Milliarden Euro gegenüber. Der Professor Fred Singer, US-Atmosphärenphysiker, nimmt dazu auch nochmal Stellung. Er sagt, es gibt nicht den geringsten Anlass daran zu zweifeln, dass das Kyoto-Protokoll selbst, wenn es exakt eingehalten würde, also wenn sich alle 192 Staaten genau dran halten würden, was nicht der Fall ist, einen vernachlässigbaren Effekt auf zukünftige Temperaturen hätte. Ein Zwanzigstel eines Grads im Jahr 2050. Also das ist eigentlich tatsächlich, was man maximal im günstigsten Fall erreichen könnte. Warum gibt man also für Klimapolitik riesige Geldsummen aus, wenn die erzielbaren Effekte sogar im günstigsten Fall praktisch vernachlässigbar sind? Und da gibt uns der Professor Fred Singer noch einmal einen Hinweis. Er sagt, die zugrunde liegende Idee scheint zu sein, dass man die globale Erwärmung als Grund dafür vorschiebt, um die Benutzung von Energie einzuschränken. Es ist ganz einfach. Wenn Sie die Benutzung von Energie einschränken, schränken Sie das wirtschaftliche Wachstum ein. Das sagt auch der Ottmar Edenhofer, der deutsche Ökonom, in einem Interview, das er in England gegeben hat. Muss man ein bisschen graben, weil man das in den deutschen Medien nicht so leicht findet. Und da hat er Folgendes gesagt. Man muss sich von der Illusion befreien, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik sei. Tatsächlich findet durch die Klimapolitik eine Umverteilung des Reichtums in der Welt statt. Also er gibt zu, es geht eigentlich ums Geld. Es geht gar nicht ums Klima. Hintergrund ist letztlich der Verkauf von, ich sage jetzt mal, grünen, in Anführungszeichen, Umwelttechnologien. Indem man nämlich die Länder, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, dazu verpflichtet, ihre Emissionsziele einzuhalten, dann müssen die ja ihre Industrien auf diese kohlendioxidärmere Umwelttechnologie umrüsten. Aber woher kriegen die diese Technologie? Die haben sie ja selber nicht. Na, die müssen sie natürlich kaufen. Und zwar von den Industrienationen. Von uns. Auf diese Weise werden dann die Ökonomien der Industrienationen weiter angekurbelt und gleichzeitig die Ökonomien der weniger entwickelten Länder kontrolliert und reguliert. Wer ist da betroffen davon? Nun, Milliarden Menschen leben heute in Armut. Milliarden Menschen auf diesem Globus haben es nicht so leicht wie wir. Die können nicht einfach einen Wasserhahn aufdrehen. Die haben gar kein reines Trinkwasser, wenn sie überhaupt eins haben. Sie haben nicht einmal Abwasserkanäle und einen elektrischen Strom haben sie auch nicht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass Krankheiten und die Sterblichkeitsrate aufgrund von Hunger in diesen betroffenen Entwicklungsländern, dass die stark ansteigen würden, wenn das wirtschaftliche Wachstum gebremst würde. Also, die hier sind die Betroffenen. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen ja auch aus so einer Phase raus, aus einer Industrialisierungsphase, die sehr dreckig war. Wenn man uns das damals verboten hätte, wie hätten wir da durchkommen können? Heute haben wir so einen hohen Standard natürlich. Wir können uns das leisten, überall die Filteranlagen einzubauen, aber die können das nicht. Oder nur auf Kosten der Rohstoffe. Das ist das Einzige, was sie eigentlich haben. Hier der Professor Frederick Seitz, US-Physiker, sagt es auch nochmal, die Einhaltung des Kyoto-Protokolls hätte sehr negative Auswirkungen, besonders für die technologisch unterentwickelten Länder, die sich gegenwärtig bemühen, aus der Armut herauszukommen und den über 4 Milliarden betroffenen Menschen Wachstumschancen zu eröffnen. Es gibt eine Schätzung der Vereinten Nationen, nach dieser Schätzung wäre eine jährliche Summe von rund 20 Milliarden Euro notwendig, um den weltweiten Hunger zu beenden. Nur 20 Milliarden Euro jährlich, ist gar nicht so viel. Das wären, wenn man das umrechnet, nur 10% der jährlichen klimabezogenen Ausgaben. 10% von Ausgaben, wo man gar nicht weiß, ob die überhaupt irgendeinen Effekt haben, wie wir gesehen haben, aufgrund der Modelle. Und wo man auch wissen, die Zielrichtung ist eigentlich eine ganz andere. Ist gar nicht das Klima. Man muss sagen, global betrachtet geht es den Vereinten Nationen zunächst einmal, um ein stabiles Weltwirtschaftssystem. Und wie wollen Sie das erreichen? Das wollen Sie erreichen über eine globale Regierung, die natürlich die Weltwirtschaft kontrolliert, damit die nicht aus dem Ruder läuft sozusagen. Klimapolitik ist jetzt dabei aber nur ein Mittel zum Zweck, um diese globale Steuerung zu erreichen. Und das sage jetzt nicht nur ich, das sagt ein ganz bekannter Politiker, der Jacques Chirac, ehemaliger französischer Präsident. Das Kyoto-Protokoll stellt die erste Komponente einer authentischen globalen Regierung dar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte installiert die Menschheit ein echtes Instrument globaler Regierungsgewalt. Das ist interessant, oder? Er gibt hier zu, Kyoto hin oder her, es geht ja gar nicht ums Klima, es geht um ganz was anderes. Indem man alle an einen Tisch zwingt sozusagen, wer will denn schon was dagegen haben, den Globus zu retten, kann ja keiner, müssen alle zusammenkommen und jetzt sind alle an einem Tisch und jetzt ist die Möglichkeit hier zum ersten Mal ein erstes Instrument der globalen Regierungsgewalt zu installieren, das, was man sowieso vorhat und was man in allerdings noch viel größerem Stil plant. Michail Gorbatschow, ehemaliger russischer Präsident, das zunehmende Umweltbewusstsein unserer Zivilisation sowie die Notwendigkeit konsequenter Maßnahmen im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft werden zwangsläufig vielfältige politische Folgen haben. Die vielleicht wichtigste Folge wird ein allmählicher Wandel des Status der Vereinten Nationen sein. Dieser Status wird unweigerlich gewisse Züge einer Weltregierung annehmen. Ich meine, man muss eins verstehen, diese Klimapolitik, die wird ja erfolgreich durchgesetzt. Und auch die Weltregierung, die wird vorangetrieben. Und das funktioniert deswegen, weil viele Menschen Umwelt- und Klimapolitik nicht voneinander trennen können. Also das ist mir wichtig heute in dem Vortrag, dass Sie das mitnehmen, dass Sie das dann schon können, heute nach dem Vortrag heute Abend, dass Sie Klima- und Umweltpolitik trennen können. Das sind zwei Paar Stiefel, es ist nicht dasselbe. Nur viele Leute denken halt, grün ist grün, ja, und damit ist es immer das Gleiche, aber es ist nicht so. Und diese Tatsache, die wird ausgenutzt. Es geht sogar so weit, dass immer mehr Menschen die Rettung von Mutter Erde als eines der dringlichsten Probleme der Menschheit sehen. Also die Panik bricht schon fast aus. Man kann sagen, die Auffassung nimmt schon fast religiöse Züge an. Das möchte ich jetzt ein bisschen erläutern. In dem Abschnitt Gaia in Gefahr, also Mutter Erde in Gefahr. Hier gibt es einen bekannten Nobelpreisträger, den Sir William Golding, auch englischer Schriftsteller. Ein Zitat von ihm, er drückt es eigentlich sehr klar aus. Wir haben unsere Erde, Mutter Gaia, wie ein Juwel im Weltall gesehen. Jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr dafür, ihre Reichtümer als unerschöpflich und ihren Lebensraum als unbegrenzt zu betrachten. Wir sind Kinder dieses großen, weiß-blauen Juwels. Durch unsere Mutter sind wir Teil des Sonnensystems und des gesamten Universums. Die gesamte Bandbreite von lebender Materie auf der Erde, von den Walen bis zu den Virussen, von den Eichen bis zu den Algen, könnte als ein einziger lebender Organismus betrachtet werden, der in der Lage ist, die Erdatmosphäre in seiner Zusammensetzung aufrechtzuerhalten, die seinen Bedürfnissen entspricht. Wir müssen ein bisschen verstehen, was er da hier sagt. Unsere Erde, also Mutter Gaia, wird als ein Superorganismus betrachtet. Und diesen Superorganismus, den müssen wir jetzt vor Ausbeutung und Umweltverschmutzung schützen. Nun, ich würde sagen, als Wissenschaftler, es ist kein Superorganismus. Es sind viele Organismen, die in einem komplexen Gefüge hier zusammenarbeiten. Aber das geht hier zu weit. Und es geht sogar so weit, dass man dann sagt, ja, nicht der Mensch ist die höchste Lebensform, sondern Mutter Gaia. Mutter Gaia, sagt man, ist der Ursprung allen Lebens und verdient es, bewahrt und verehrt zu werden. Also das drückt sozusagen diese Religion aus. Jetzt ist natürlich so, dass diesen Trend die Vereinten Nationen erkannt haben. Politiker erkennen oft sehr gut die Trends und nutzen die. Ja, das ist also das Standardgeschäft sozusagen in der Politik. Und die haben direkt gegenüber dem UNO-Hauptgebäude in New York ein Kirchenzentrum errichtet, direkt gegenüber dem UNO-Hauptgebäude. Und da sind die großen Weltreligionen unter einem Dach vereint, nämlich Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus. Und das Ziel ist es, eine Vereinigung der Weltreligionen ganz aktiv zu fördern. Und daraus möchte man eine neue grüne, oder ich sage jetzt mal grün angestrichene Weltreligion entstehen lassen. Weil mit grün, wie gesagt, da trinkt man alle an Bord. Also so sieht es da drin aus, in dieser Kirche, sage ich jetzt mal, da sind also hier die Symbole der Weltreligion an der Wand hin, die beten alle angeblich zum gleichen Gott, wobei ich mich frage, wen betet eigentlich der Buddhismus an? Der glaubt ja gar nicht an einen Gott. Oder die Hinduisten, die haben Millionen Götter. Also es wird schon schwierig, glaube ich, hier irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der Dr. Robert Mueller, ehemaliger UN-Vizepräsident, ist sozusagen der Chefdenker lange Zeit gewesen, hat viele Bücher geschrieben der Vereinten Nationen und hat den Vereinten Nationen sozusagen die richtige Richtung gegeben, aus seiner Sicht die richtige Richtung. Ein Zitat von ihm. Mein großer persönlicher Traum ist es, eine gewaltige Allianz zu formen zwischen allen Religionen und religiösen Vereinigungen und den Vereinten Nationen. Wir brauchen dringend eine Organisation vereinter Religionen, um allen Menschen auf dieser Erde Aussöhnung, Einheit und Frieden zu bringen. Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident. Die Klimakrise ist kein politisches Thema, und das ist interessant, sie ist eine moralische und spirituelle Herausforderung an die Menschheit. Sie gibt uns auch die Möglichkeit, ein globales Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu bringen. Robert Mueller, die Wurzel der ökologischen Krise ist eine spirituelle Krise. Genauso wie die Religionen und spirituellen Traditionen der Welt einen respektvollen Umgang mit einem heiligen Ganzen lehren, müssen spirituelle Werte und moralische Imperative der Menschheit helfen, eine Ehrfurcht vor allem Leben und vor der Heiligkeit des gesamten Planeten Erde zu entwickeln. Al Gore, Das Schicksal der Menschheit sowie der Religionen hängt von der zukünftigen Entstehung eines neuen Glaubens ab. Bewaffnet mit einem solchen Glauben kann es uns möglich sein, der Erde ihre Heiligkeit zurückzubringen. Robert Muller. Schritt für Schritt wird ein planetarisches Gebetsbuch von einer zunehmend vereinten Menschheit, die ihre Einheit sucht, erstellt. Die Menschheit sucht nichts weniger als ihre Vereinigung mit dem Göttlichen, ihre Transzendenz in eine höhere Lebensform. Michael Gorbatschow. Tue der Umwelt anderer nichts an, was du nicht willst, dass deiner eigenen Umwelt passieren soll. Meine Hoffnung ist, dass die neue Erdcharta wie die 10 Gebote eine Bergpredigt werden wird. Es gibt tatsächlich hier schon 10 Gebote für diese neue Umweltreligion. Die sind sogar in Stein gemeißelt. Die Natur ist mein Gott. Für mich ist die Natur heilig. Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen. Ja, also wir sehen, ich habe da einfach mal jetzt versucht, hier diese neue Religion zu zeichnen und wie auch offensichtlich die politischen Vertreter hier mit beteiligt sind. Jetzt möchte ich, wir haben sehr viel zu diesem ganzen Thema jetzt gehört, die biblische Perspektive bringen, weil die Bibel nämlich dazu auch viel zu sagen hat. Und meine Vorträge zielen immer darauf ab, dass wir unseren Blick auf das richten, was uns die Bibel sagt. Die Bibel ist kein altes oder veraltetes Buch. Alt vielleicht schon, aber veraltet auf keinen Fall. Aber bei uns ist heutzutage alles, was alt ist, schon gar nicht mehr gut. Nicht mehr, nur das Moderne zählt was, ja, in unserer Zeit. Wenn man den globalen Temperaturverlauf jetzt aus Sicht der Bibel betrachtet, dann kommt man zu einer ganz anderen Schlussfolgerung als die Mehrheit der Wissenschaftler, die leider die Bibel als Quelle der Wahrheit ablehnen und stattdessen von evolutionistischen Annahmen ausgehen. Ich habe Arbeitskollegen, die sind alle Wissenschaftler und nur einer, der auch sozusagen ein bisschen biblischen Standpunkt einnehmen würde, aber die meisten sind es nicht, die gehen von evolutionistischen Annahmen aus. Das ist sozusagen unter den Wissenschaftlern der Standard, dass man Evolutionist ist. Die Bibel erklärt uns aber, dass es eine globale Sintflutkatastrophe gegeben hat vor ca. 4350 Jahren. Das wird stark geleugnet. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu mit vielen Indizien, die zeigen, dass die weltliche Wissenschaft hier massive Probleme hat, die Schichtabfolgen zu erklären. Die Welt vor der Sintflut, sagt die Bibel, war ganz anders als unsere heutige Welt. Das zeigen uns zum Beispiel die weltweiten Fossilien. In diesen Fossilien steckt ca. 100 Mal mehr Kohlenstoff als in der gesamten heutigen Biosphäre. Das heißt, wenn da so viel CO2 oder Kohlenstoff beinhaltet war, CO2, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, dann bedeutet das, dass die Welt vor der Sintflut, die muss mit üppigem pflanzlichen und tierischen Leben angefüllt gewesen sein. Also vielleicht etwa so wie hier. Ja? Ganz anders als unser Planet. So, vielleicht so, wie wir es noch in den Tropen finden, aber ganz anders. Wir haben heute extreme Bedingungen auf der Erde. Wir haben Wüsten, Eiswüsten, Hitzewüsten etc. Also wir haben viele Regionen, die gar nicht gut bewohnbar sind. Obwohl der Planet jetzt grüner wird, wie wir gesehen haben. Aber es ist sehr extrem im Vergleich zu dem, was vorher war. Die Bibel sagt, es gab eine globale Überschwemmungskatastrophe. Nicht nur irgendwo eine Mini-Katastrophe da im Nahen Osten, sondern die ganze Erde war massiv mit Wasser überschwemmt. Und in einer Katastrophe sind die Fossilien entstanden. Das würden sogar die Vertreter der Evolutionstheorie zugeben. Solche Fossilien entstehen nicht langsam. Unsere Tochter hat einmal im Unterricht, als erklärt wurde, wie Fossilien entstehen, da hieß es ja, die Fossilien, die entstehen so, also der Fisch, der stirbt und dann geht er auf den Grund runter und dann bilden sich dann langsam die Sedimente und dann am Schluss entstehen Fossilien. Da hat sich meine Tochter gemeldet und gesagt, Herr Lehrer, also bei mir im Aquarium, da schwimmen die toten Fische oben. Und der Lehrer kam voll ins Schwimmen und hat mit Fachbegriffen um sich geworfen. Aber im Grunde konnte er eigentlich keine Erklärung anbieten. Es ist auch ganz klar, er kann es auch nicht, weil seine Erklärung falsch war. So entstehen keine Fossilien, das geben sogar die Vertreter der Evolutionstheorie zu. Man braucht eine Katastrophe. Natürlich würden die sagen, es sind viele kleine Katastrophen gewesen. Aber man geht schon auch da immer weiter zurück sozusagen. Man gesteht nacheinander immer mehr Dinge zu, die eigentlich mit der Bibel konform sind. Man hat jahrhundertelang was anderes behauptet. In der Tat haben jetzt evolutionistische Wissenschaftler herausgefunden, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre in der Vergangenheit ungefähr 16 Mal höher als heute gewesen sein musste. Das geht anhand eines bestimmten Minerals namens Goethit. Das werden wir dann nachher gleich ein Bild davon sehen, das Kohlendioxid speichern kann. Und das hat dazu geführt, bei so einem hohen Gehalt von CO2, wir wissen, das ist ein Dünger, naja, dass wir weltweit ein üppiges Pflanzenwachstum hatten, ähnlich wie in den Tropen heute. Hier ist der Wissenschaftler, der das untersucht hat, Professor Creighton Yap. Daten von Goethit legen nahe, dass der atmosphärische CO2-Gehalt ungefähr 16 Mal höher war als heute. So sieht dieses Goethit aus. Das ist ein Nadeleisenerz, also im Prinzip ein Eisenoxid, also eine Verbindung aus Eisen und Sauerstoff und Wasserstoff. Und das speichert Kohlendioxid. Eine sehr angenehme Eigenschaft von diesem Mineral. Und man hat es jetzt untersucht, wie der Kohlendioxidgehalt in der Vergangenheit war. Hier von 1850 mal gezeigt bis zur Gegenwart. Da ist es also angestiegen jetzt seitdem um ca. 110 ppm, das hatten wir ja schon mal. Wenn man also in den letzten 150 Jahren, so, und wenn man das jetzt einmal in einen anderen Maßstab bringt, wir haben also hier die Welt vor der Sintflut, jetzt würden die Vertreter natürlich der Evolutionstheorie nicht glauben an die Sintflut, aber die würden halt sagen, das wären längere Zeiträume, aber das spielt jetzt hier erstmal keine große Rolle. Wir haben also hier diesen Wert über 6000 ppm und hier unten, das ist die Neuzeit. Sie sehen dieses blaue Fitzelchen da, der Mini-Anstieg, jetzt habe ich den mal hier vergrößert, kommen wir gleich drauf, hier diesen Mini-Anstieg, über den regen wir uns auf. Aber wir waren schon mal ganz da oben. Und jetzt ist ja die Frage, wenn in der Vergangenheit der Kohlendioxidgehalt in der Erdatmosphäre so riesig hoch war, das muss doch einen gigantischen Treibhauseffekt gegeben haben, es muss wahnsinnig heiß gewesen sein, oder? Nun, bei 6000 ppm, ja, heute haben wir 400. Was sagt der Creighton Yap? Dieser erhöhte CO2-Gehalt der Atmosphäre scheint jedoch nicht von ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Tropen begleitet gewesen zu sein. Also mit anderen Worten, er kann aus den Messdaten nicht ableiten, dass die Temperatur höher war. Es war einfach nur grüner. Wenn man das jetzt wieder aus dem biblischen Standpunkt betrachtet, dann ist es einfach so, dass Gott die Welt vor der Sintflut gut erschaffen hatte und er hatte ideale Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen eingestellt. Ich denke, ein allmächtiger Gott war durchaus in der Lage, das perfekt einzustellen. Durch den hohen CO2-Gehalt der Atmosphäre wurde vor allem das Pflanzenwachstum stark verstärkt, aber die Temperatur in den Tropen war eben ähnlich hoch wie heute. Das heißt, aus biblischer Sicht besteht auch heute überhaupt kein Grund zur Panik aufgrund eines erhöhten CO2-Gehalts der Atmosphäre. Nach der Bibel hat Gott auch den Menschen als Verwalter über die Schöpfung eingesetzt. Wir sollen Verwalter sein für die Schöpfung, und zwar gute Verwalter. Aber was macht ein guter Verwalter? Der kümmert sich um die Nöte, die die Menschen betreffen. Und er soll natürlich umsichtig vorgehen, nicht überstürzt oder aus egoistischen Motiven handeln. Das führt mich jetzt zum letzten Punkt. Welche Katastrophe droht wirklich? Man muss eins verstehen, wie wir denken, welches Weltbild haben, das hat einen Einfluss sogar auf die Wissenschaft. Wissenschaftler sind nämlich auch nur Menschen. Und die haben ihr Weltbild. Das erlebe ich jeden Tag mit meinen Arbeitskollegen. Die haben ihr Weltbild. Und die sehen alles aus ihrer Brille. Ich habe eine andere Brille auf. Ich kann im Übrigen, seitdem ich Christ bin, beide Brillen aufsetzen, die evolutionistische und die biblische. Das ist ganz praktisch. Das können die nicht. Die haben immer ihre evolutionistische Brille auf. Und das hat zur Folge, dass ihre Wissenschaft nicht neutral ist. Es gibt im Übrigen gar keine neutrale Wissenschaft. Das können Sie gleich mal vergessen. Die Wissenschaftler machen auch Annahmen. Die haben Messergebnisse, ja, aber die Messergebnisse müssen interpretiert werden. Und da brauchen sie Modelle. Und wie Sie schon gehört haben, bei Modellen, das ist so eine Sache. Modell kann daneben liegen. Ja. Und da geht meine Weltanschauung rein. Und da ist es so, diese Wissenschaftler haben die Weltanschauung, dieses Klima unserer Erde, das sei angeblich instabil. Warum? Weil sich das Klima, wenn ich jetzt evolutionistisch denke, über lange Zeiträume zufällig in so einem quasi stabilen Zustand eingependelt hat. Die glauben wirklich, das ist instabil. Das könnte aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn wir jetzt hier ein bisschen an der Schraube drehen, die wissen das, wir haben nicht so viel Einfluss, das wissen die auch. Aber die denken, es ist instabil. Und das kommt aus evolutionistischem Denken raus. Das heißt, mit anderen Worten, ihre Modelle spiegeln das wider, was sie sowieso schon von vornherein glauben. Muss man wissen. Also jedes wissenschaftliche Modell muss Annahmen machen. Und diese Annahmen spiegeln die Weltanschauung dessen wider, der die Annahmen macht. Es gibt keinen unabhängigen Wissenschaftler. Jeder hat sein Denkmodell. Als Folge des evolutionistischen Denkens entwickelt sich auf unserem Globus jetzt also eine neue grüne Weltreligion. Die kommt nur deswegen, weil die Mehrheit im Westen der Meinung ist, dass die Evolution eine Tatsache ist und dass diese langen Zeiträume eine Tatsache sind und dass das alles der Zufall letztlich hier regiert und dass wir jetzt dieses instabile System aus dem Gleichgewicht bringen würden. Nun, die Politiker, was machen die? Die springen jetzt natürlich mittels der Klimapolitik auf den Zug auf. Das ist halt das Geschäft der Politiker. Und nutzen das, um ein globales Wirtschaftssystem und eine globale Regierung zu etablieren. Sicherlich auch mit guter Absicht, darf man ihnen nicht unterstellen, dass sie schlechte Absichten hätten. Aber es spielt halt offensichtlich keine große Rolle, ob die wissenschaftlichen Daten jetzt tatsächlich klimabezogene Maßnahmen rechtfertigen oder nicht. Man könnte sagen, also der Zweck heiligt irgendwo die Mittel, ja. Eine weitere Folge dieses evolutionistischen Denkens ist auch, dass man dringendere Probleme vernachlässigt. Ist klar, man fokussiert sich auf ein Problem, wo man meint, das sei das Hauptproblem und das andere wird gar nicht so gesehen, zum Beispiel der weltweite Hunger oder die vorausschauende Hilfe für die Menschen der betroffenen Küstenregionen und Inseln. Man müsste die ja eigentlich langsam evakuieren, aber da sehe ich auch relativ wenig. Im Gegenteil, die Ökonomien ärmerer Länder, haben wir gehört, die werden immer stärker belastet, während gleichzeitig die Ökonomien der Industrienationen weiter wachsen. Und diese negativen Folgen, die könnten vermieden werden, wenn man anstatt von evolutionistischen Annahmen von der Bibel ausgehen würde. Wenn ich von der Bibel ausgehe, dann weiß ich, diese Welt entstand nicht durch einen Zufallsprozess, sondern durch einen allmächtigen Schöpfer. Und dann ist das Klimasystem viel stabiler, als es vermutet wird von den Vertretern der Evolutionstheorie. Und wie wir auch sogar tatsächlich an den Messdaten bestätigt sehen, es vertrug in der Vergangenheit bereits viel höhere CO2-Werte. Also wenn man sozusagen die richtige Brille aufhat, dann bewertet man die Messdaten auch anders. Es ist immer eine Frage der Wahrheit. Für mich ist eigentlich Wissenschaft immer eine Frage der Wahrheit. Es gibt keine Wissenschaft, die sich nicht mit der Wahrheit befasst. Leider ist es heutzutage der Trend, dass man oft so unter den Leuten so hört, das ist deine Wahrheit, ich habe eine andere Wahrheit. Das ist Unsinn. Ja? Also ich sage einmal, die Schwerkraft zum Beispiel, das Gesetz, dass hier irgendwas fällt, ja, ich jetzt hier was fallen lasse, dann gibt es ein Schwerkraftgesetz und nicht 10 oder 100. Oder Sie haben nicht ein anderes Gesetz als ich. Das ist einfach unsinnig. Die Wahrheit ist einfach da. Es gibt immer nur eine sozusagen. Ja? Und die beschreibt die Realität. Das heißt, das, was ich glaube, wenn das nicht mit der Realität übereinstimmt, dann habe ich ein riesiges Problem. Wenn ich im 10. Stock aus dem Fenster springe und ich habe keinen Fallschirm und ich sage, ich glaube ganz fest, dass mir nichts passiert, kann ich machen. Aber die Realität wird mich dann unten einholen. Und genauso ist es mit dem Glauben. Der Glaube hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwas einrede, sondern der Glaube, der christliche Glaube, hat nur was damit zu tun mit der Realität, sonst gar nichts. Sonst wäre der Glaube absolut nichtig. Und die Auferstehung zum Beispiel von Jesus Christus ist auch so ein Punkt. Das ist sozusagen einer der wesentlichen Stützpunkte des Glaubens, wo wir uns darauf verlassen können, dass es tatsächlich passiert ist, wie viele andere Dinge auch. Aber viele Leute glauben das natürlich nicht, die halten das für ein Märchen. Und das habe ich im Übrigen 40 Jahre lang auch getan. Ich habe Leute, die so geredet haben, wie ich jetzt heute hier rede, für Spinner gehalten. Und ich hätte gesagt, das ist ja verrückt, was der da macht. Im Übrigen, ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich solche Vorträge halte hier. Oder dass ich durchs Land fahre und dann die Sachen verschenke und so. Ich hätte wenigstens noch was verlangt früher. Aber das ist eigentlich, für mich ist es ein Wunder sozusagen, dass Gott einen Menschen komplett umkrempeln kann. Mein Weltbild wurde wirklich auf den Kopf gestellt. Ja. Wie Gott das gemacht hat, das ist, wird es viel zu lange dauern, das auszuführen. Und ich habe es auf den DVDs, da gibt es in den Extras ein Zeugnis dazu, wenn es interessiert. Aber nur in einer persönlichen Krise war das bei mir möglich. Sage ich vielleicht eher noch ein bisschen was. Wenn man nach biblischen Prinzipien handeln würde, ja dann, was würde man dann tun? Dann würde man aufhören, einen imaginären Klimakollaps zu bekämpfen, sondern man würde sich mehr dem weltweiten Hunger zuwenden, oder? Das ist doch das dringendere Problem, was wir aktuell haben. Und wo auch die wissenschaftlichen Daten unleugbar sind. Ja? Die sind einfach vor der Nase. Da brauche ich kein Modell. Es würde auch nicht Gaia angebetet werden, irgendein Superorganismus, den es gar nicht gibt, sondern der einzig wahre Gott und sein einziger Sohn, Jesus Christus, wo es derart viele historische Dokumente gibt. Es gibt von keiner Schrift auf der Welt so viele historische Kopien wie von der Bibel. Und trotzdem glaubt man es nicht. Mangelnde Nächstenliebe und die Verehrung falscher Götter sind aber nach der Bibel einfach Sünde. Und da haben wir jetzt ein Problem, weil Gott absolut sündlos und rein ist. Und er duldet im Prinzip keine Sünde. Und er muss die Sünde im Leben eines jeden einzelnen Menschen zunächst einmal richten. Und das ist jetzt auch wieder ein Punkt, da kann ich mit meinen Arbeitskollegen vielleicht bis dahin reden, aber da nicht mehr. Die Strafe für die Sünde, sagt uns die Bibel, ist ausnahmslos die ewige Verdammnis, die Hölle. Das ist Verdammnis ist ein Ausdruck aus der Gerichtssprache. Wenn man vor Gericht steht und man wird verdammt, das kann man auch werden tatsächlich, dann wird man sozusagen zur Strafe verurteilt. Das ist nichts anderes als das. Und zwar ganz egal, wie viel Sünde ein Mensch im Lauf seines Lebens jemand angehäuft hat. Das Problem ist ganz einfach das, Gottes Maßstab, moralischer Maßstab ist unendlich hoch. Da kommen wir nie hin. Keiner von uns kann diesen Maßstab erreichen. Und es ist eine Gnade oder ein Geschenk, wenn ein Mensch das mal verstehen kann, dass er diesen Maßstab nicht erreicht. Die meisten Menschen leben in der Illusion, ach so schlecht bin ich nicht. Habe ich früher auch gedacht. Ich habe keine Leute umgebracht, oder? Ich habe ab und zu was gespendet, bin ein guter Familienvater, etc. Also wenn es Gott geben sollte, also mich kann er nicht irgendwie da verurteilen, oder? Da müsste er schon ganz andere erst einmal, oder? Und das ist genau das Problem. Jeder redet sich das ein. Und alle vergessen eins. Der Gott, der da existiert, der hat einen ganz anderen Maßstab als wir. Wir machen immer gerne unsere eigenen Maßstäbe. Wir sagen, ich habe meinen Maßstab und Gott müsse sich, oder alle Welt müsse sich danach richten, und vielleicht sogar Gott. Aber so funktioniert die Sache überhaupt nicht. Gott ist es vollkommen egal, welchen moralischen Maßstab ich habe. Er sagt, das ist mein Maßstab. Der gilt und kein anderer. Und da haben wir alle das Problem, dass wir diesen Maßstab nicht erfüllen. Wir sind einfach viel zu weit weg davon. Und das war mir nicht klar, bevor mich Gott gerettet hatte. Aber Gott sei Dank, muss man sagen. Gott hat was getan. Das ist ein erschreckliches Schicksal, was einen da treffen könnte. Aber es muss nicht sein. Weil Gott nämlich vor rund 2000 Jahren seinen Sohn auf die Welt gesandt hat. Mit anderen Worten, das klingt jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, wer es wissen will, mit dem kann ich hinterher noch mal drüber reden, was das genau bedeutet. Aber im Grunde ist es so, Gott wurde Mensch. Er wurde zum Anfassen, weil die Bibel sagt, Gott ist Geist. Wie soll ich einen Geist verstehen? Ja? Geist ist nicht zum Anfassen, er ist nicht einmal was Immaterielles. Was ist das eigentlich? Aber das ist eigentlich irgendwie schon klar. Derjenige, der alles gemacht hat, der kann ja nicht so sein wie wir. Der ist nicht aus dem gleichen Stoff. Aber damit wir überhaupt begreifen, wie der ist, musste er sozusagen unsere Gestalt annehmen. Und was er da gemacht hat, ist, er hat am Kreuz für die Sünde der Menschen bezahlt. Er hat alles auf sich genommen, weil Gott die Menschen liebt. Und er verspricht auch, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, und das ist jemand, der ihm völlig vertraut und ihn als Herrn über sein Leben annimmt, dass er nicht verdammt wird. Er erhält das ewige Leben in Freude bei Gott. Aber da ist jetzt das Problem. Viele Leute haben vielleicht diese Botschaft schon mal gehört, viele haben es auch gar nicht gehört. Aber das Problem ist natürlich, der normale Zustand von jedem Menschen und von mir auch 40 Jahre lang war der, ich war mein eigener Herr über mein Leben. Ich habe einen Lebensplan gehabt. Und wie ich so 16, 17 war, habe ich mir überlegt, wie das werden soll mit meinem Leben. Ich habe auch schon früh gut durchorganisiert, sage ich mal, und habe mein evolutionistisches Weltbild, habe alles gelesen dazu, was man so lesen kann, und dann habe ich Physik studiert, weil man gedacht hat, da lernst du das evolutionistische Weltbild oder das materialistische Weltbild am besten. Ich war immer der Herr über mein Leben, auch wenn es ab und zu, sage ich mal, Situationen gab, wo ich dann gemerkt habe, na doch, bin ich vielleicht doch nicht so ganz der Herr, aber ich habe das immer gedacht. Und jetzt ist das Problem, der natürliche Mensch kann von sich aus jetzt nicht einfach sagen, okay, ich mache das nimmer. Das ist, wir sind von Natur aus so gestrickt, leider, dass wir mit Gott eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Wir vermeiden Gott. Wenn Sie heute hier sitzen, dann ist es ein Wunder, weil dann hat Gott Sie reingezogen. Wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Hat sich sicherlich, den einen oder anderen hat er schon lange gezogen, der kennt Gott schon länger. Vielleicht ist jemand heute hier, der zum ersten Mal da ist. Aber es ist immer ein Wunder, wenn jemand diese Botschaft hören darf, weil das ist ein ausgesprochenes Geschenk, was wenige Menschen die Möglichkeit haben. Leider wird heutzutage dieses Evangelium, was wir haben, nicht so als so kostbar gesehen. Aber es ist wirklich das Kostbarste, was Gott den Menschen gegeben hat. Also, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann ist die folgt daraus, dass die größte Katastrophe, die einen Menschen treffen kann, das ist nicht die Klimakatastrophe, sondern die größte Katastrophe, die jemanden treffen kann, ist die ewige Strafe für die Ablehnung von Gottes Sohn, von Jesus Christus. Wir sollten uns Gedanken machen über die Ewigkeit und über den, der alles gemacht hat und nicht über irgendwelche Dinge in dieser Welt. Wie lange sind wir denn hier? Wie alt wird denn der Mensch? Sie wissen ja nicht einmal, ob Sie morgen noch da sind oder heute Nacht. Ich möchte Ihnen jetzt keine Angst machen, aber verstehen Sie mich richtig? Keiner von uns weiß, wie lange er hier ist. Keiner von uns hat entschlossen, ich komme auf diese Welt. Sie wurden einfach geboren. Und es fragt Sie auch niemand, wann Sie gehen müssen. Und dann stehen Sie vor dem, der alles gemacht hat. Ist es das nicht wert, die Zeit zwischendrin zu nutzen und denjenigen zu suchen, der alles gemacht hat? Der Weg zu Gott ist immer noch frei. Und jeder, der sich heute zu Jesus Christus bekehrt, erhält die Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben bei Gott. Die Sache ist die, das wird nicht immer so bleiben. Wir wissen ganz genau aus der Bibel, dass hier eine Uhr tickt. Diese Welt, so wie sie jetzt ist, die wird nicht auf Dauer bestehen. Die ist weder Jahrmilliarden alt, noch wird sie noch weitere Jahrmilliarden bestehen. Sondern die Welt hat ein wesentlich kürzeres Alter und wird auch nur noch wesentlich kürzer existieren, weil Gott hier eingreift. Er macht eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die Frage ist, wer ist dann dabei? Ich kann nur noch eins sagen, der Glaube ist nichts, was man sich einredet, sondern er ist real. Und Gott ist auch real. Aber man muss eins tun, man muss sich darauf einlassen. Wenn ich als Verstandesmensch, wir sind hier in einem Land, wo die Leute alle mit dem Verstand die Sache angehen. Wir haben sie heute gehört, Glaube versus Verstand, so heißt es in der Überschrift. Weil für die meisten Leute nämlich der Verstand ein Hindernis ist. Aber es ist ja eigentlich ganz anders. Es ist ja eigentlich so, dass Glaube und Verstand zusammengehören und der Glaube eben nichts ist, was dem Verstand widerspricht, sondern er ist in vollkommener Übereinstimmung damit, mit den Indizien. Wenn man sich vorstellt, vor 2000 Jahren, als die Jünger gesehen haben, was Jesus Christus gemacht hat, die waren 3 Jahre dabei, was der gemacht hat, haben die gesehen. Die haben die Wunder gesehen. Die haben gesehen, wie der gekreuzigt wurde und wieder auferstand. Die haben nur deswegen so reagiert und sind dann hinterher rausgezogen in die Welt, um die Botschaft zu verkünden, weil die was gesehen hatten, weil die wirklich was erlebt hatten. Die haben sich nichts eingebildet. Kein Mensch lässt sich, viele von denen haben sich hinterher auf grausamste Weise umbringen lassen. Das gibt es nicht. Die menschliche Psyche ist so, dass man nicht irgendwas macht, als ohne Grund. Das gibt es nicht. Ja? Und wenn man die Evangelien durchliest, dann stellt man einfach fest, dass die Bibel Geschichten, die aus der Realität sind, widerspiegelt. Und weil das so ist, lässt Gott bis heute jedem Menschen die Wahl, wie er die Ewigkeit verbringen will. Wir können mit unserem Verstand uns dafür entscheiden, aber eins ist klar, wenn Sie sich jetzt für den Verstand dafür entscheiden, sagen, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, wenn das nur eine Verstandesentscheidung ist, dann rettet Sie das nicht. Niemand wird durch seinen Verstand gerettet, sondern Die Bibel sagt uns auch, die Rettung ist etwas, was allein Gott tun kann. Und ihre Position, ihre Haltung ist nicht die, dass sie aus einer Position der Stärke Gott gegenüber sagen, ja Gott, okay, ich nehme das an, was du mir anbietest. Nein, sondern sie sind derjenige, der um Hilfe rufen muss, weil sie erkannt haben, sie sind verloren vor diesem Gott. Jeder, der so weit am Boden kommt, den akzeptiert Gott. Wer das nicht tut, wer nicht sozusagen diese richtige Position Gott gegenüber einnimmt, der kann auch nicht gerettet werden. Aber es ist eigentlich klar, wenn ich Gott wäre, ich würde es auch so machen. Ich meine, schließlich sind wir ja nur Geschöpfe und er ist der Herr, oder? In der Bibel heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Ja, Markus, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ja, das war der erste Vortrag heute Abend. Ich denke, da war einiges, oder nicht einiges, sondern sehr viel an packenden Informationen drin, von der wissenschaftlichen Seite, aber dann natürlich auch, was die Bibel dazu sagt. Und ich würde jetzt ganz gerne noch die letzte Folie haben, wenn das möglich ist. Denn ich möchte noch auf